HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute im Gespräch mit Jochen Dufrat. Gastgeber ist Meinolf Bunzmann. Herr Dufrat, herzlich willkommen.
Hallo, Herr Bunzmann.
Jochen Dufrat, Musiknetzwerker haben wir Sie genannt, denn Sie sind nicht nur Musiker, Chorleiter und Lehrer, sondern Sie sind auch Koordinator und Ansprechpartner des Netzwerks Musik und Schule, einer gemeinsamen Initiative des Hessischen Kultusministeriums und des Hessischen Rundfunks. Netzwerk Musik und Schule, da verbirgt sich eine ganze Menge dahinter.
Richtig, ja. Also das ist hier ein Verbund von, ja, kann man sagen, 560 Schulen hessenweit, die mit dem HR-Symphonieorchester verknüpft sind und die in verschiedenen Programmen, die das HR-Symphonieorchester anbietet, eben mit uns arbeiten.
Über dieses Netzwerk Musik und Schule, über Ihre Arbeit als Lehrer, als Musiker, als Chorleiter werden wir im Verlauf dieses Gesprächs sprechen. Herr Dufrat, wie sind Sie denn selbst zur Musik gekommen? Statt Noten hätten Sie ja auch Wein lesen können, denn Sie stammen aus einer traditionsreichen Winzerfamilie im Rheingau.
Das ist richtig, ja. In Hattenheim gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten, entweder Winzer oder Musiker. Ich habe mich für Musiker entschieden und ja, bin ein bisschen, kann man sagen, wie die Jungfrau zum Kind gekommen. Mein Vater, der hörte gerne klassische Musik und der hat mir irgendwann mal Kopfhörer aufgesetzt. Dann habe ich die Musik gehört und ich fand die toll und von da an war ich verloren.
Ja, Sie haben ja auch so eine Geschichte erzählt, dass Sie heimlich mal klassische Musik gehört haben und Ihr Vater Sie dabei ertappt hat.
Also es war eigentlich so, dass er sagte, naja, er mochte die Musik, die ich so als pubertierender oder frühpubertierender Jugendlicher hörte, ne? Die mochte er nicht so und sagte, ach komm, willst du nicht mal was Anständiges hören, und setzte mir den Kopfhörer auf und ich wollte es ihm nicht sagen, ehrlich gesagt. Ich habe das gehört und dachte, boah, das ist wirklich richtig toll. Und deswegen bin ich immer heimlich an seinen Plattenschrank und irgendwann erwischte er mich da mittags mal und sagt, was hörst du denn da? Haben wir beide ein bisschen gelacht und von da an war das ganz offiziell und ich war Klassik-Fan.
Ja, das ist ja auch so ein Aspekt, der nicht unwichtig ist. Klassische Musik ist doch nicht so cool wie andere Musik und das zu hören ist vielleicht auch ein bisschen uncool, auch heute noch. Darüber können wir uns ja nachher auch noch unterhalten, weil Sie kennen das ja als Lehrer auch, an junge Leute das weiterzugeben. Klar, Popmusik, Hip-Hop, Techno-House, sowas ist natürlich viel cooler. Wurde denn bei Ihnen zu Hause auch Musik gemacht?
Also wir hatten immer schon, das fand ich ganz toll, oben ein ganz altes Tafelklavier, ist fast 300 Jahre alt und das steht da auch immer noch, ja. Und manchmal klimperte mein Vater so ein bisschen dort vor sich her, aber ich habe vor allem eine sehr musikalische Tante, die Geige spielte, und als ich dann so anfing, Klavier zu spielen, haben wir dann auch manchmal so im Duett miteinander, also mit so kleinen Sonatinen oder so, und das hat mir immer großen Spaß gemacht, ja.
Bei mir, also ich bin Jahrgang 1966, gab es im Gymnasium Musikunterricht bis zur 8. Klasse. Dann habe ich Musik in der Oberstufe gewählt und das war es dann auch eigentlich an musikalischer Förderung von Seiten der Schule. Kein Chor, keine Konzerte, keine Opernbesuche, keine Projekte, nur der private Klavierunterricht zu Hause. Sie sind Jahrgang 1973, ein bisschen jünger als ich. Wie war das bei Ihnen in der Schulzeit?
Ich muss sagen, dass zumindest ab der weiterführenden Schule, ich bin dann aufs Gymnasium gegangen, ich schon das Glück hatte, dass es relativ durchgängig eigentlich Musikunterricht gab.
Ja. Auf welcher Schule war das?
Ich war auf der Rheingau-Schule in Geisenheim und dort gab es eine gute Chor- und Orchester- und auch Big-Band-Arbeit und es gab jährlich ein großes Weihnachtskonzert, das war auch immer an besonderen Orten. Wir haben im Kloster Eberbach gesungen oder mal im Rheingauer Dom in Geisenheim und das war schon toll und es gab auch guten Musikunterricht, muss ich sagen. Ich hatte in der Oberstufe eine tolle Lehrerin im Leistungskurs, die Ute Neuhoff, habe ich heute auch immer noch Kontakt zu ab und an. Und die hat uns gerade auch, und das wird spannend sein, für neue Musik auch irgendwie geöffnet und uns da irgendwie eine Antenne verschafft, finde ich, ja.
Ja, Sie müssen ja heute auch die Ohren für neue Musik öffnen. Gerade beim kommenden jungen Konzert, darüber werden wir gleich reden, steht ein modernes Werk auf dem Programm von Peter Oetwesch. Wann war denn bei Ihnen dann so der Entschluss gereift, ich will mein Hobby oder meine Leidenschaft zum Beruf machen?
Also war wirklich keine einfache Entscheidung. Sie haben das ja auch schon gesagt, ich komme von einem Weingut und eigentlich war die Winzerkarriere vorgezeichnet. Aber ich muss sagen, also nachdem ich mich da so in diese klassische Musik hineinbegeben habe, wurde das immer tiefer und irgendwann saß ich in einem Konzert mit 16, war das mit Bach, Johannes Passion, und ich habe das gehört und wusste, okay, das ist das, womit ich mich beschäftigen möchte. So genau, wie ich das machen wollte, war mir da noch gar nicht klar, aber das war irgendwie so eine Intuition zu sagen, das ist der Weg eigentlich. Und den musste ich dann schon auch, vielleicht zum Missfallen meiner Eltern, erstmal eine Zeit beschreiten. Und das, heute sehe ich, dass das die richtige Entscheidung für mich war.
Sie haben ja auch Ihrer Heimat nicht den Rücken zugekehrt, denn Sie sind jetzt nicht nach Hamburg oder Köln oder München zum Studium gegangen, sondern Sie sind in Frankfurt am Main gewesen zum Studium.
Ja. Ich habe 10 Jahre in Frankfurt gewohnt, also war eigentlich nachher mehr Frankfurter als noch Rheingauer. Ich bin dann nach dem Studium wieder zurück und habe hier eben Schul- und Kirchenmusik studiert und dann auch noch Germanistik an der Goethe-Universität.
Ja. Sind Sie nach Ihrem Studium dann direkt Lehrer geworden?
Nein, bin ich nicht. Ich habe mich 2 Jahre so auf dem freien Markt betätigt, hatte auch eine Kirchenstelle gehabt und habe mich dann erst später dazu entschlossen, auch noch das Referendariat zu machen, weil es damals auch wirklich so war, dass man also wirklich gute Stellen dort bekommen konnte, ne? Und letztendlich bin ich aber auch über die Entscheidung heute sehr froh.
Ja. Kirchenmusiker bedeutet arbeiten am Wochenende. Lehrer kann aber auch bedeuten, arbeiten am Wochenende, Klausuren korrigieren oder
Richtig.
Unterricht vorbereiten.
Ja, das stimmt. Ja.
Trotzdem haben Sie sich für den Lehrerberuf entschieden, weil ich glaube, dass Sie auch Ihre Begeisterung für die Musik gerne teilen wollten.
Richtig. Und ich finde das heute immer noch erfüllend, wenn man mit jungen Leuten Musik machen kann und überhaupt mit Jugendlichen, mit Kindern zu arbeiten. Das hält einen selbst fit im Kopf, sage ich mal, ne? Fit in der Birne, auch wenn ich noch nicht so alt bin, aber dennoch, ja.
Doppelkopf, das heißt in HR2 Kultur auch immer Musik, und gerade hier bietet sich das sehr an. Sie haben uns ein paar Titel mitgebracht, die für Sie eine besondere Bedeutung haben. Womit starten wir?
Also das wäre Peter Schilling, Major Tom.
Aha, völlig losgelöst.
Völlig losgelöst, genau. Und zwar einfach aus dem Grund, ich fand das Lied mit 12 richtig, richtig toll. Da saß ich vor meinem Kassettenrekorder und habe in jeder SWR3-Hitparade gewartet, dass es endlich kommt, uns dann auf Kassette aufzunehmen.
Und wie jemand hat dazwischen gequatscht.
Aber hallo, ne, diese Moderatoren immer, ja. Und das fand ich richtig toll. Heute denke ich, meine Güte, ist es schon so lange her. Das war eigentlich so die Musik, wo mein Vater immer sagte, was ist das für Musik, was hörst du da? Ne? Und das war so mein Startpunkt, aber trotzdem, da war ich begeistert von, ja.
Völlig losgelöst von der Erde. Ich glaube 1982, als der Song rauskam, die neue deutsche Welle, da konnte das wirklich jeder in Deutschland mitsingen. Major Tom, das ist Musik von Peter Schilling, ausgesucht von meinem Doppelkopfgast Jochen Dufrain. Gastgeber ist Meinolf Bunzmann. Ja, Sie hatten damals schon ein Gespür für gute Melodien offensichtlich.
Ja, ne? Hat man gemerkt, auch war hier gerade ein bisschen wie eine 80er-Jahre-Party, ne?
Ja, genau. Herr Dufrain, Sie sind Lehrer für Deutsch und Musik an der Internatsschule Schloss Hansenberg in Geisenheim, Johannisberg im Rheingau. Ihr Arbeitgeber ist also das Land Hessen, aber Sie arbeiten nur zur Hälfte an der Schule, denn die anderen 50% engagieren Sie sich im Netzwerk Musik und Schule. Seit über 10 Jahren gibt es dieses Netzwerk. Sie sind seit über einem Jahr, seit Februar 2016 dabei. Wie kam es denn dazu?
Ich hatte die Stelle einfach auf dem hessischen Bildungsserver ausgeschrieben gesehen und hatte mir die durchgelesen und dachte, wow, toll. Also ich hatte das Gefühl gleich vom Anfang an, da ist viel dabei, was mir entspricht und was meinem Profil entspricht. Da waren viele Schnittmengen einfach. Gut, dann habe ich mich beworben. Es gab ein Verfahren. Ich habe mich hier vorgestellt. Wir hatten ein gutes Gespräch und dann hat es erfreulicherweise geklappt, ja.
Es gibt ja wahnsinnig viele Projekte des Netzwerks Musik und Schule. Ich nenne jetzt mal ein paar Schlagwörter. Super X Orchester, Spielzeitschule, Coach and Concert, Lehrerfortbildung, Lehren von Profis oder junge Konzerte. Klären Sie uns mal auf, Super X Orchester. Das klingt so nach Castingshow.
Ja, Super X, wobei man sagen muss, X ist ja ein Platzhalter, wissen wir aus der Schule. Ne? Das heißt, an das X kommt immer ein Komponist rein. Beim letzten Mal war das Super Sibelius Orchester. Davor war es das Super Dvorak Orchester. Und das ist im Prinzip ein Mitspiel oder neudeutsch würde man sagen Side-by-Side-Konzept. Das heißt, Schüler spielen mit den Profis vom HL-Symphonieorchester. Ein großes klassisches Werk, Dvoraks Symphonie aus der Neuen Welt war das einmal, jetzt war es Sibelius Finlandia. Und da kamen aus ganz Hessen eigentlich Schüler. Beim letzten Mal waren das über 110 Schüler und tatsächlich auch eine große Gruppe aus Kassel, was wir ganz toll fanden. Es gab einen Riesenaufbau, also die 80 Leute Symphonieorchester plus dann noch 50 Schüler in zwei Schichten. Und für die Schüler ist das, glaube ich, wirklich ein großartiges Erlebnis, in so einem wunderbaren Klangkörper mittendrin zu sitzen und das Gefühl zu haben, ich bin auch Teil von dieser Musik. Ich spiele mit und es gibt einen Profidirigenten, der mit ihnen probt und am Ende gab es ein kleines Konzert, das wurde dann auch ein bisschen mitgeschnitten. Also so diese ganze Faszination von Symphonieorchester und Rundfunk war da eigentlich zu spüren und das ist ein tolles Projekt, muss ich sagen, ja.
Ich glaube, das Mitmachen ist ganz wichtig und das ernst genommen werden und vielleicht auch der Auftritt, der dazu gehört, auch vielleicht die Lorbeeren dann zu ernten in einem öffentlichen Konzert, das motiviert wahrscheinlich sehr.
Ja, absolut und ich glaube, an oberster Stelle steht wirklich der Klang, den ich wirklich so direkt ja nie wieder bekomme, wie wenn ich im Orchester selbst sitze und neben mir jemand spielt, der ein absoluter Profi ist. Das ist natürlich wunderbar. Aber auch schon so diese ganze Aura, man betritt den Sendesaal und eine Schülerin sagte, wow, hier soll ich spielen, ich weiß nicht, trau mich nicht. Ja. Es steht schon alles vorbereitet, man muss sich nur noch an seinen Platz setzen und man wird behandelt wie ein Profi eben und das ist super. Ja.
Weiteres Stichwort, Spielzeitschule. Ja, was ist eine Spielzeitschule?
Eine Spielzeitschule des HL-Symphonieorchesters, muss man auch sagen, das gehört zusammen, ist eine Schule, die über eine gesamte Spielzeit ein Projekt verfolgt, des HL-Symphonieorchesters, also wo es verschiedene Projekte gibt, die immer bezogen sind auf ein junges Konzert, auf das wir besonders hinarbeiten, mit auch einem, sagen wir schon, besonderen Programm, was ein bisschen Vorbereitung bedarf. In diesem Fall oder in diesem Jahr waren es zwei Spielzeitschulen, eine, die sich mit Schostakowitschs 5. Symphonie auseinandergesetzt hat, jetzt die Musterschule, die sehr eng sich mit Peter Oetwösch austauscht. Und es geht in den Projekten tatsächlich darum, dass Schüler in den Austausch mit dem Symphonieorchester, mit Musikern, mit Dirigenten, mit Komponisten kommen und darüber einen ganz anderen Erfahrungshorizont in Bezug auf die Musikwerke bekommen. Und es gibt auch noch einen medialen Ansatz, also die dokumentieren ihren Prozess über ihre eigenen Handys, iPads, was sie auch immer zur Verfügung haben, schneiden da hinterher so eine kleine digitale Geschichte zusammen und das ist auch eine tolle Kooperation mit dem anderen Netzwerk hier am Funk, nämlich dem Netzwerk Rundfunk und Schule. Und da haben wir eben auch noch diesen Medienansatz mit drin sozusagen, ja.
Das heißt, ich kann mir das auch im Internet anschauen, was da als Projekt entstanden ist.
Richtig, also ab dem 18.05. sind die Projekte abgeschlossen, dann sollen die auch auf eine Seite beim HA hochgeladen werden und man kann dann eben nochmal in auch Retrospektive der Konzerte, die gelaufen sind, sich das nochmal anschauen, was die Schüler hier so gefunden haben und ich finde das ganz interessant, was Schüler dann auch so für Fragen stellen und wie die tatsächlich Künstler auch zum Reden über ihr Geschäft bringen. Ja. Eine weitere spannende Geschichte ist, dass diese Schüler der Spielzeitschulen eben auch junge Konzerte moderieren. Das hatten wir jetzt im Februar bei der Schostakowitsch-Symphonie. Die jungen Konzerte sind ja immer moderiert. Es gibt immer einen Vermittlungsanteil. Und hier machen das eben Schüler für Schüler. Und die machen das natürlich aus einer ganz anderen Perspektive, als das jetzt jeder Profimusiker oder ein Orchestermusiker oder ein Moderator, der das professionell betreibt, macht. Die haben ihre ganz eigene Sicht auf die Musik. Und da kommt aus meiner Sicht eine ganz spannende Kommunikation zustande. Und das Orchester hat mir so auch nochmal mit auf den Weg gegeben und haben gesagt, das war schon eindrücklich zu sehen. Die Schüler haben sich so auseinandergesetzt mit der Musik und dann spielen wir auch irgendwie anders danach, ne? Weil wir das Gefühl haben, tatsächlich wir spielen für jemanden und nicht nur für so eine breite Masse an Publikum.
Was auch noch wichtig ist, glaube ich, wie man sie an die Musik heranführt. Und dafür sind ja dann wiederum auch die Lehrer zuständig. Und auch die sollten gecoacht und ausgebildet werden. Was bietet das Netzwerk Schule und Musik da?
Also es geht jetzt um dieses Projekt Coaching Concert, ne? Mhm. Also das jetzt im September auch wieder neu anlaufen wird mit 3 Schulen aus dem Netzwerk Musik und Schule, die eben ausgewählt werden. Da ist es so, dass ein professioneller Musiker des HR Symphonieorchesters oder eine Musikerin natürlich ein Schülerensemble, also ein Schulorchester, über ein Schuljahr hinweg begleitet mit einem bestimmten Konzertprogramm. Und dieses Konzertprogramm wird dann am Ende des Prozesses nächstes Jahr im Mai hier im Sendesaal gespielt von den 3 Orchestern und auch ein bisschen aufgenommen, ein bisschen eine tolle Veranstaltung gemacht. Und ich sag mal, für die Lehrer ist, glaube ich, der Mehrwert einfach, die kriegen von diesem Profimusiker nochmal wirklich einen neuen Impuls, mit ihrem Ensemble zu arbeiten, sei das, was Probentechnik betrifft, aber seien es auch wirklich ganz technische Sachen, ne? Also wie richtig Streicher stimmen wirklich gut ein, wie probe ich auch mal Intonation, was ja ein Riesenthema für ein Laienensemble ist, ne? Und auch ein Riesenthema für ein Profi-Ensemble, aber in dem Fall eben das auch mit Schülern anzugehen und zu sagen, ihr könnt euch da irgendwo noch verbessern. Es gibt noch einen Weg, der geht über das hinaus, was ihr glaubt, was so euer Stand ist, ne? Also so dieses, ich nenne es mal Challenge, ja, irgendwie, die der Profimusiker da mitbringt. Ich glaube, das ist der Anreiz. Und da lernen, glaube ich, alle Beteiligten, im Übrigen auch die Profimusiker, unheimlich viel, weil sie plötzlich in einen Dialog über Musik miteinander kommen, ne?
Ein Geben und ein Nehmen bei diesem Projekt.
Richtig.
Beide, ja, Seiten profitieren. Mhm. Wir werden gleich noch näher darüber reden. Wir haben noch eine Musik aufliegen. Sie haben sich etwas ausgesucht, eine Aufnahme, die schon 50 Jahre auf dem Buckel hat, nämlich einen Ausschnitt aus dem 1. Klavierkonzert von Ludwig van Beethoven, aus dem 3. Satz, mit Daniel Barenboim und dem New Philharmonia Orchestra unter der Leitung von Otto Klemperer. Warum so eine alte Aufnahme?
Das war tatsächlich die Aufnahme, die mein Vater mir damals auf die Ohren gesetzt hat und die mich unheimlich fasziniert hat. Ich habe die jetzt bei der Gelegenheit auch nochmal angehört. Das ist auch schon eine Weile her, dass ich das gehört habe und dachte auch so, oh, ich mag jetzt doch, dass sich meine Hörgewohnheiten weiterentwickelt haben.
Die Erinnerung verklärt ja auch
alles. Richtig, richtig. Und der Klemperer, ich glaube, der kommt ja noch richtig mitten aus dem 19. Jahrhundert fast, ja. Und der Barenboim ist da gerade noch relativ am Anfang seiner Karriere. Ich finde den heute noch faszinierend, ja. Damals war er noch ganz jung. Und ich habe die Platte nochmal rausgeholt und habe gesehen, die wurde damals von der Fernsehzeitschrift Hör zu, ich weiß nicht, ob man das sagen darf, im öffentlich-rechtlichen
Anfang,
ne? Wurde die auf den Markt gebracht. Und das fand ich auch einen interessanten Aspekt, ne? Dass es sowas noch gab damals, ja. Und die Aufnahme finde ich immer noch schön. Ich habe selbst in der Hochschulzeit mal an dem Konzert mal versucht, aber bin noch einige Stadien von Barenboim entfernt, ja.
Dann hören wir mal rein in den letzten Satz aus Beethovens 1. Klavierkonzert. Ein Ausschnitt aus dem letzten Satz des 1. Klavierkonzerts von Ludwig van Beethoven. Eine historische Aufnahme, der junge Barenboim 25 trifft auf den alten Klemperer 82. Das war vor 50 Jahren, da sollten noch 6 Jahre vergehen, bis Jochen Dufresne auf die Welt kam. Jochen Dufresne ist heute mein Gast in HR2 Doppelkopf, Gastgeber ist Meinolf Bunzmann. Herr Dufresne, Sie sind Koordinator und Ansprechpartner des Netzwerks Musik und Schule und Sie haben gerade alle Hände voll zu tun, denn nächste Woche Donnerstag findet in der Alten Oper Frankfurt ein weiteres junges Konzert mit dem HR-Sinfonieorchester statt. Was steht auf dem Programm?
Auf dem Programm steht Peter Oetwaschs Neufassung von Jetstream. Das ist ein Trompetenkonzert, er spielt Hakan Hardenberger, den Trompeten-Solopart und dann Liszt's Dante-Sinfonie im zweiten Teil des Programms. Und das wird begleitet auch durch die Spielzeitschule, in dem Fall die Musterschule hier aus Frankfurt, die hier verschiedene Projekte machen.
Wenn jetzt HR-Musikchef und Orchestermanager Michael Traub und Chefdramaturg Andreas Maul das Programm für die HR-Sinfoniekonzerte entworfen haben, wie geht es dann weiter? Also Sie erfahren, das und das wird gespielt. Was machen Sie?
Ja, in Absprache mit der Dramaturgie und auch dem Orchestermanagement schauen wir, welche Programme, abgeleitet aus den Abonnementprogrammen, könnten für die jungen Konzerte möglich sein. Das hat auch manchmal logistische Voraussetzungen. Alte Oper, wann ist die frei für ein junges Konzert, dass das terminlich dann auch passt. Und dann schauen wir natürlich drauf, sind die Konzertprogramme nicht zu lang, ne? Also kriegen wir eine gute Länge da rein, weil ja immer auch noch ein Vermittlungsanteil hier dazu kommt. Ja, dann sintert sich irgendwann so ein Programm zusammen aus 6 Konzerten und aufsetzend auf den Konzerten schauen wir dann, was können wir vermittlungsmäßig mit den Konzerten machen. Ja.
Sie haben eben schon gesagt, dass einige der jungen Konzerte von Schülern für Schüler moderiert werden. Andere von Erwachsenen. Welche Erfahrungen haben Sie mit den Konzerten gemacht, in denen Schülerinnen und Schüler für andere Schülerinnen und Schüler moderieren?
Also bisher hatten wir das erst einmal. Das war ein Novum mit der Theodor-Fliedner-Schule aus Wiesbaden im Februar. Das Programm mit David Afkam und Schostakowitschs 5. Symphonie war das. Und die Erfahrung war, zumindest aus meiner Wahrnehmung, schon die, dass dadurch, dass Schüler das für Schüler machen, das auf einer anderen Ebene stattfindet, ja, dass andere Aspekte plötzlich eine Rolle spielen, dass Schüler ganz andere Dinge an der klassischen Musik wahrnehmen, als wenn ich jetzt als Musikpädagoge oder ein professioneller Musiker sage, wir hätten gerne diese oder jene Stelle oder wir hätten gerne dieses oder jenes Instrument mal vorgestellt an der Stelle. Schüler haben da einen ganz anderen Zugang und in dem Fall von der Fliedner Schule ging das sehr stark über Bilder aus dem Film, ne? Also die haben sehr vieles aus der Filmmusik adaptiert, ja.
Ja, Sie haben uns da auch ein kurzes Hörbeispiel mitgebracht, wie so etwas abläuft. Schülerinnen und Schüler der Theodor-Fliedner-Schule in Wiesbaden, ja, hören die 5. Sinfonie von Schostakowitsch, unterbrechen dann immer und teilen ihre Höreindrücke mit.
Ja, kommentiertes Hören, ja, ist das ja, genau. Ja.
Dann hören wir mal in diesen Ausschnitt rein.
Also ich würde sagen, dass sich dieser Paukenschlag so ein bisschen anhört wie so ein Marsch, so eine Invasion von so Truppen.
Truppen, Star Wars-mäßig.
Ja, sowas. Yeah. So auf dem Todesstern, so der Imperator.
Ja, hört sich so in etwa an wie eine Flucht. Gut, rennt vor Böse weg, also das Mädchen rennt im Wald vor dem bösen Wolf weg oder so, also geht in die Richtung, gehetzt, aber auch irgendwie in der Hoffnung, wirklich dem Bösen entfliehen zu können.
Hört sich so ein bisschen an wie so eine Jagd, so wie bei Tom und Jerry oder so.
Wie bei Tom und Jerry hört sich das an. Das war ein kurzer Ausschnitt aus der Hör- und Kommentierphase von Schülerinnen und Schülern der Theodor-Fliedner-Schule in Wiesbaden, die die 5. Sinfonie von Schostakowitsch gehört haben und dann ihre Eindrücke geschildert haben. Sie haben eben schon gesagt, viele Assoziationen mit Filmen tauchen auf. Es ist wahrscheinlich genau richtig, die Schülerinnen und Schüler aus ihren Hör- und Sehgewohnheiten abzuholen und darauf aufzubauen.
Ich finde vor allem jetzt interessant an dem Ausschnitt, die hören Schostakowitsch und die hören erstmal Filmmusik, ne? Also das heißt, da läuft ja ein innerer Film ab, wenn die Musik hören. Und ich finde, das ist im Übrigen, wenn ich das hier schon sagen darf, finde ich das einen der großen Vorteile von klassischer Musik, dass nämlich ein Film abläuft, wenn ich das höre. Und ich finde da erstmal ganz in Ordnung, dass die ihre Assoziationen da verknüpfen als Ersteinstieg. Das ist ja ganz am Anfang der Phase, wo die anfangen, sich mit dem Stück zu beschäftigen. Und jetzt gucke ich erstmal, wo tue ich das überhaupt hin? Und dann finden die ihre Bilder und ihre Assoziationen. Und witzigerweise sind ja Schüler in der Filmmusik bereit, fast jeden Musikstil zu tolerieren, wenn er durch das Bild irgendwie unterstützt ist, ne? Also da können auch ganz neue, ganz abstrakte Klänge sein in Filmmusiken. Da sind die völlig akzeptabel, wenn ich die im Musikunterricht mit Schönberg verknüpfe und dann ist das viel schwieriger,
ja? Ja.
Oder mit neuer Musik verknüpfe. Ja.
Und es sind ja auch sehr oft bei Filmmusik groß orchestrale Klänge, also riesige, handgemachte, ja, Klänge und, ja, keine künstlichen Klänge.
Ganz genau, ja. Mhm.
Wenn das HR-Sinfonieorchester, das Management und die Dramaturgie das Konzertprogramm planen und die Musiker es dann spielen, sind ja auch sehr oft Gastsolisten eingeladen. Wie reagieren die denn auf diese Idee?
Also ehrlicherweise reagieren die meisten Musiker, die gefragt werden, könnt ihr mit Schülern euch mal in ein Interview setzen oder so, reagieren sehr, sehr offen. Ganz toll hat reagiert der David Afkam jetzt in diesem Februar-Konzert, der wirklich sich ganz viel Zeit auch für die Schüler genommen hat, sehr intensiv geantwortet hat und auch wirklich, glaube ich, sehr persönlich von sich erzählt hat, von sich in seinem Werdegang. Und ich glaube, das ist für die Schüler unheimlich inspirierend, ja. Und im ersten Jungkonzert in dieser Saison hatten wir einen französischen Pianisten, Jean-Yves Thibaudet, ja. Und wir hatten ihn gefragt, ob er bereit wäre, das Maurice Ravel Klavierkonzert für die linke Hand zu erläutern, vorneweg. Erstmal dachten wir, na, will er spielen und erläutern. Er hat es dann gemacht und als er merkte, die Jugendlichen reagieren darauf, nahm er das Mikrofon in die rechte Hand und sagte, jetzt wüsste er, warum Ravel eins für die linke Hand geschrieben hat, damit man in der rechten noch ein Mikro halten kann, ne? Und ich sag mal, das sind so Situationen, da springt plötzlich ein Funke über einfach und das ist einfach super, ja.
Auch da haben Sie uns einen kleinen Ausschnitt mitgebracht aus einem Interview. Schülerinnen und Schüler fragen den Dirigenten David Afkam nach einer Probe zum jungen Konzert im Februar und auf dem Programm stand die 5. Sinfonie von Schostakowitsch.
Wie wir in der Generalprobe hören konnten, haben Sie sich für ein schnelles Dirigat, wie beim 4. Satz, wie einst schon Leonard Bernstein entschieden. Und warum meinen Sie, hat Schostakowitsch, als er dessen Aufführung beiwohnte, zustimmend genickt, wie wir gelesen haben?
Also was Tempi betrifft bei Schostakowitsch, ist es immer so eine heikle Sache, weil er hat ganz genau hingeschrieben die Metronomzahlen. Dann gibt es beispielsweise von einer Sonate, die er selber eingespielt hat, wo es mehrere Aufnahmen mit Schostakowitsch mit ihm selbst am Klavier gibt, mit Metronomzahlen. Einmal spielt er es so, wie es drinsteht und ein andermal spielt er es dreifach so schnell und dann wieder zweimal so langsam. Also am Ende wissen wir auch nicht, ja, was stimmt denn?
Das war ein kurzer Interviewausschnitt. Schülerinnen und Schüler der Theodor-Fliedner-Schule in Wiesbaden sprechen mit dem Dirigenten David Afkam über die 5. Sinfonie von Dmitri Schostakowitsch. Herr Dufresne, was mir beim Hören des gesamten Interviews aufgefallen ist, ist das, was Sie eben schon gesagt haben, dass Herr Afkam sehr, sehr persönlich geantwortet hat, aber auch wie gut, wie sehr gut die Schülerinnen und Schüler vorbereitet waren. Die sind richtige Experten geworden.
Richtig, ja, das kann man auch so sagen. Und das war auch die Rückmeldung der Schüler aus der Klasse, dass sie sagten, also am Anfang haben sie eigentlich mit Schostakowitsch erstmal nicht so viel anfangen können, fanden das ziemlich ein Brocken einfach so. Und am Ende sagte einer, also jetzt ist das Stück, bedeutet mir etwas. Ne? Also ich werde das nie wieder so hören, wie ich es am Anfang gehört habe. Ne? Also es ist mit Bedeutung irgendwie verknüpft und das ist, glaube ich, ein wichtiger Weg, den die gemacht haben. Ja.
Kommentiertes Hören und Interviewausschnitte von Schülerinnen und Schülern der Theodor-Fliedner-Schule in Wiesbaden. Beim kommenden Projekt mit Musik von Peter Oetwisch, einem Stück, das Jetstream heißt, hat sich die Musterschule Frankfurt was ganz Neues einfallen lassen. Nämlich?
Ja, die hatten die Idee, Leute zu der Musik von Peter Oetwisch zeichnen zu lassen. Und zwar ganz spontan. Das heißt, sie haben aus der jetzt nicht Neufassung, die ist ja noch nicht erhältlich, aber aus der alten Fassung von Jetstream 60 Sekunden ausgeschnitten und haben so einen Platz gestaltet, wo ein Blatt Papier, ein Zeichenblock ist, eine Kamera drüber installiert und haben dann Leute gebeten, sich diese 60 Sekunden anzuhören und auf dem Blatt mit verschiedenen Stiften etwas zu malen, ja, und zu gucken, was passiert da im Kopf. Also es ist auch wieder diese Verbindung von Musik und Bild, die hier eine Rolle spielt. Ich bin sehr gespannt darauf. Ich habe noch nicht alle Produkte gesehen. Die wollen auf jeden Fall am Ende eine große Collage haben aus diesen Bildern und die möchten Peter Oetwisch dazu befragen, was seine Musik mit den Menschen gemacht hat. Und ich bin gespannt auf seine Antwort, weil er wird ja an die Musterschule gehen. Er wird dort einen Workshop machen mit einem Ensemble auch der Musterschule, an der Komposition arbeiten und vorher wird es ein Interview von Schülern mit ihm geben. Und ich habe zu den Schülern gesagt, das Interessante an neuer Musik ist ja, wir können einen Joseph Haydn nicht mehr fragen, warum er was wie gemacht hat, aber einen Peter Oetwisch können wir schon noch fragen, wie ist das mit seiner Musik? Und ich finde, das ist eine große Chance in dem Projekt einfach. Ja.
Wäre ja spannend zu sehen und zu hören. Ich hoffe, es wird alles dokumentiert und online gestellt.
Wird es, ja. Man kann es auch am 18.05. in der Alten Oper planen wir, die Projekte auch über so einen Bildschirm im Foyer zu zeigen. Das heißt, die, die ins junge Konzert gehen, haben die Möglichkeit, alle multimedialen Projekte da sich auch schon mal anzugucken, mit den Schülern ins Gespräch zu kommen und danach gibt es die dann auch online, ja.
Werbung machen ist nie schlecht.
Naja, klar.
560 Schulen aus Hessen nehmen teil am Netzwerk Musik und Schule. Die jungen Konzerte finden in der Alten Oper Frankfurt statt. Es gibt auch Abos zu einem sehr erschwinglichen Preis. Die Konzerte beginnen um 19 Uhr. Wenn jetzt von jeder Schule nur 4 oder 5 Schüler ins Konzert gehen, dann ist der Saal in der Alten Oper Frankfurt ausverkauft, könnte man denken. Aber so ganz einfach ist das nicht, Herr Dufrin, denn die Lebenswirklichkeit der Schülerinnen und Schüler, das ist Stress, das ist Schule bis nachmittags und nicht alle Schüler kommen aus Frankfurt und es gibt auch Schüler aus Kassel und Fulda.
Richtig, ja. Die allerdings in die jungen Konzerte kommen, ist dann eher fraglich, weil der Anfahrtsweg dann doch ein bisschen weit ist, aber tatsächlich kommen viele Leute aus dem Umland, hier Rhein-Main-Gebiet, Frankfurt und auch ein bisschen weiter weg noch, zu den jungen Konzerten und das ist schon aller Ehren wert, weil wenn sie heute den Schulalltag anschauen, dann sind sie schulisch gesehen manchmal bis 16, 17 Uhr mit den Schülern unterwegs. Danach noch zu sagen, wir setzen uns jetzt in den Bus oder in den Zug, fahren hier nach Frankfurt, hören ein junges Konzert an. Das finde ich immer aller Ehren wert, auch für die Kollegen, die das betreuen. Ich bin selbst 10 Jahre lang zu den jungen Konzerten gefahren und weiß auch, was da oft da an Organisation dahinter steckt, auch die Karten an der Schule loszubekommen. Und ich finde, in dem Kontext ist es auch wichtig, dass wir den Schülern deutlich machen, was kriegt ihr hier, was ihr sonst nicht bekommt, ne? Was ihr auf YouTube nicht bekommt, was ihr nicht bekommt auf irgendeinem Internetportal, was ihr nur kriegt, wenn ihr tatsächlich in die Alte Oper kommt.
Der Mehrwert.
Der Mehrwert, ne? Also so zu erklären, warum ist das so faszinierend, einen Abend in der Alten Oper zu verbringen und nicht zu Hause zu sein und das Orchester eben live spielen zu hören, den Klang live zu haben und vor allem diese Emotionalität, mit der die Musiker da zu Werke gehen, ne? Also das ist ja, was es ausmacht, das kriegen sie vielleicht über einen Film oder über ein YouTube-Video nicht so direkt, wie wenn sie in der Alten Oper sitzen. Ja,
ja, das Live-Erlebnis ist immer besser, ja, als etwas aus der Konserve zu hören.
Richtig, ja. Das ist bei Rockkonzerten immer völlig klar, ne?
Ja, ja, natürlich. Ja.
Stimmt für Klassikkonzerte auch.
Ja. Herr Dufrin, Ihr nächster Musikwunsch ist ein Stück, das Sie vielleicht aus mehreren Perspektiven kennen, als Chorleiter, als Organist, das weiß ich nicht, vielleicht als Chorsänger, aber auch als Lehrer. Es ist der Anfang der Johannespassion von Johann Sebastian Bach. Und auch da haben Sie sich für eine historische Aufnahme entschieden. Eine Aufnahme aus dem Jahr 1970 mit Karl Richter und dem Münchner Bachchor und Bachorchester. Was fasziniert Sie an dieser, ja, 47 Jahre alten Aufnahme?
Es ist auch wieder sozusagen ein Starterlebnis. Ich habe diese Aufnahme als erste gehört. Da war ich 14 oder 15 und ich weiß, dass ich damals diesen Eröffnungschor gehört habe und ich war verloren für die Johannespassion. Das ist ein Stück, was mich unglaublich begleitet hat durch ganz verschiedene Phasen meines Lebens und ich finde das interessant, das heute zu hören. Heute kann man das so eigentlich gar nicht mehr machen. Ich habe das selbst jetzt auch mal mit einem Chor gemacht, die Johannespassion, und dennoch finde ich, dass die Dramatik und dieser romantische Geist, den Richter da 1970 noch in das Stück reinbringt, schon auch irgendwie einen noch mitnimmt auf die Reise.
Sie hören Doppelkopf in HR2 Kultur. Zu Gast ist Jochen Dufrin, Gastgeber Meinolf Bunzmann. Herr, unser Herrscher, das war ein Ausschnitt aus dem Beginn der Johannespassion von Johann Sebastian Bach in einer Aufnahme aus dem Jahr 1970 mit dem Münchner Bachchor und Bachorchester unter der Leitung von Karl Richter. So hat man Bach vor 47 Jahren gesungen und gespielt. Heute würde das ganz anders klingen und bei Ihnen, Herr Dufrin, Sie sind Chorleiter, würde das auch ganz anders klingen, oder?
Ja, sicherlich. Ja. Aber ich finde das immer noch interessant historisch, dass wie damit umgegangen worden ist. Ja. Dennoch klar, also Klangtransparenz und vielleicht auch die Bögen ein bisschen anders, die Artikulation ein bisschen leichter und nicht so schwergängig Natürlich, ja.
Sie haben die Johannespassion selbst mit Ihrem Chor aufgeführt, den Sie 2009 gegründet haben. Chorart Rheingau. Wer singt da mit? Ist das ein Profi, ein Laienchor?
Das ist ein Laienchor, aber es sind alles, ich würde mal sagen, ambitionierte Laien, die auch vorher schon in anderen Chören oder auch parallel in anderen Chören singen und die einfach Lust haben auf eine konzentrierte Probenarbeit, auf Konzerte hin arbeiten. Jetzt im Mai haben wir wieder zwei Konzerte am 20. und 21. Mai mit Mendelssohn, Brahms und Bruckner Motetten und das macht einfach einen ganz, ganz großen Spaß, weil die sehr engagiert sind, die üben auch und es geht nicht nur immer darum, die Töne einzustudieren, sondern auch darum, wie die Musik ist. Parallel dazu gibt es noch Stimmbildung, das macht meine Frau, die Jelena Puljas, die zum Teil einzeln, zum Teil in Gruppen eben mit den Leuten arbeitet. Und ja, da kriegen wir in einer guten Zusammenarbeit eigentlich ein gutes Ergebnis hin, ja.
Mendelssohn, Brahms, Bruckner oder die Johannespassion von Bach, das sind ja anspruchsvolle Komponisten beziehungsweise anspruchsvolle Werke. Vielleicht würden jetzt einige Kritiker sagen, das ist viel zu schwer für einen Laienchor. Was würden Sie den Kritikern entgegenhalten?
Ich würde denen entgegenhalten, dass wir sicherlich nicht den Anspruch haben können, wenn wir mit einem Laienensemble arbeiten, dass wir die Perfektion erreichen, die jetzt ein HR-Symphonieorchester und ein Rundfunkchor damit erreichen könnten. Dennoch glaube ich, dass diese Werke eine so große Strahlkraft haben, dass sie einfach auch Leute, die vielleicht technisch, musikalisch noch nicht auf so einem Niveau sind wie Profis, sehr stark mitnehmen. Und da ist eine hohe emotionale Intensität drin. Das fordert heraus und das bringt einen weiter, ja. Auch wenn wir das niemals so singen werden wie das Hilliard-Ensemble, ja, das ist klar, ja.
Muss ja vielleicht auch nicht sein. Perfektion ist ja nicht alles im Leben.
Perfektion ist nicht immer das, was Musik wirklich schön macht. Ja.
Herr Dufra, wir haben über das Netzwerk Musik und Schule gesprochen. 50% Ihrer Arbeitszeit widmen Sie diesem Netzwerk. Wir haben jetzt noch gar nicht über Ihren Beruf als Lehrer gesprochen. Sie arbeiten ja an einer Schule und unterrichten dort Deutsch und Musik, die eine ganz besondere Schule ist, die Internatsschule Schloss Hansenberg in Geisenheim, Johannisberg im Rheingau. Was macht diese Schule so besonders?
Das Internat, ja. Also wir leben dort oben zusammen. Also gut, wir Lehrer leben nicht oben auf dem Berg, aber die Schüler wohnen dort in Wohngemeinschaften und gehen dort täglich zur Schule. Und das ist immer eine Schule, die über den reinen Schulalltag oder über das Schulische hinaus einen fordert, ne? Und das finde ich das Faszinierende. Das ist ein Netzwerk von Menschen, die da oben zusammenkommen, die auf ein Ziel zusammen hinarbeiten und die mit einer hohen Intensität da zusammen sind. Insgesamt ist das aus meiner Sicht ein stimmiges und tolles Konzept, dort zu sein. Ja.
Ein Internat ist sicherlich für jeden Schüler, für jede Schülerin eine besondere Lebenssituation, eine besondere Lernsituation auch. Richtig, wie ist es denn für Sie als Lehrer in der Unterrichtssituation?
Also ich denke, wenn ich das ganz grundlegend sagen kann, von dem, wie ich es sehe, ja, ist es dort oben so, Sie kriegen mehr von dem Schüler in Anführungsstrich als Mensch mit. Sie haben eine Beziehung, ja, etwas, was über den Unterricht hinausgeht. Sie sehen den ganzen Menschen und sie arbeiten mit dem. Und ich finde es dort oben in einem besonderen Maße gegeben, dadurch, dass die Schüler eben in ihrem Lebensraum lernen, sozusagen. Ja.
Können Sie auch da ansetzen, bei dieser besonderen Beziehung, die Sie zu Ihren Schülerinnen und Schülern aufbauen, wenn Sie junge Menschen zum Hören und Machen von Musik motivieren möchten?
Also ich würde sagen, für mich ist da der Beziehungsbegriff wirklich ganz wichtig und ich möchte ihn auch nicht falsch verstanden wissen. Ja, es geht immer darum, also wenn wir Musik machen, ist das Kommunikation. Ne? Wir nehmen in irgendeiner Form eine Beziehung zu einem Publikum auf. Wir nehmen als Musiker Bezug oder Beziehung zueinander auf, wenn wir miteinander musizieren. Und ich glaube, wenn wir das außen vor lassen, wenn wir einfach nur sagen, da oben Orchester, hier unten Publikum, jetzt geht's los, dann kann das in einem guten Moment funktionieren, aber ich denke, man kann da Brücken bauen, um das ein bisschen in Gang zu bekommen und Leute da näher zusammenzuholen. Ich glaube, das finde ich einen ganz wichtigen Punkt dabei und so würde ich das auch verstehen. Also schon auch mein Unterricht oder wenn ich mit Schülern arbeite, würde ich das genau so verstehen auch, ja.
Apropos Publikum, Orchester und Beziehung. Sie haben auch Musikprojekte an der Schule, zum Beispiel ein Musical-Projekt.
Richtig, ja, genau. Das ist ein großes Schülerprojekt. Das sind, kann man sagen, jedes Jahr über 100 Schüler von 180 Schülern, die wir überhaupt hier nur haben, sind in dem Projekt drin. Und das wirklich...
Mehr als die Hälfte.
Mehr als die Hälfte, ja. Und es gibt ja ganz viele, wie Herr Traub immer sagt, Gewerke in sowas.
Der Orchestermanager vom Heising
Philharmonic, richtig,
Orchester,
genau, der Musikchef vom Heising. Genau. Und das wirklich Spannende an dem Projekt ist, dass ich als Lehrer eigentlich nur ein Mentor bin, der das Projekt begleitet, zusammen auch noch mit dem Theaterlehrer von der Schule, und die Schüler das Musical eigentlich komplett selbst in die Hand nehmen. Das heißt, die schauen, welche Songs wollen sie da drin haben, wie sieht die Geschichte aus. Es ist wirklich ein selbst konzipiertes Musical. Wie wird es nachher auf die Bühne gebracht? Wie werden die Songs arrangiert? Wir haben einen Musikkurs aufgesetzt, der das Projekt begleitet und der als Konzept sozusagen den Arrangierprozess für diese Musical-Partituren begleitet. Schüler arrangieren das und werden von mir da gecoacht sozusagen. Aber in letzter Konsequenz haben die Schüler das in der Hand und das finde ich dann immer wieder toll zu sehen, was sie da hinbringen, ja.
Herr Dauphin, was ich im Gespräch gemerkt habe, das ist Ihre Begeisterung für Musik und auch Ihre Begeisterung für die Vermittlung von Musik. Das ist sicherlich eine sehr, sehr gute Motivation auch für Ihre Schüler, wenn Sie merken, mein Lehrer brennt für eine Sache. Da kann man als Lehrer und Mensch sicherlich auch mehr fordern, manchmal vielleicht sogar bis an die Grenzen gehen oder bis an die vermeintlichen Grenzen gehen, also die Grenzen überschreiten.
Das finde ich wichtig, dass Sie das sagen, ja, weil also ich glaube, es geht ja tatsächlich darum, auch die Grenze immer ein bisschen nach oben zu verschieben. Ne? Also man hat einen Step erreicht. Ich sag mal, Coaching Concert wäre so ein klassisches Beispiel, ne? Ein Schülerensemble, was schon ganz gut spielt, was vielleicht auch schon auf Wettbewerben war oder was. Und jetzt kommt einer und sagt, gibt nochmal neue Impulse und plötzlich öffnet sich eine ganz neue Welt und man sagt, oh Gott, das gibt's auch noch alles. Ne? Das kann auch erstmal frustrierend sein, aber wenn ich es dann geschafft habe, wenn ich das Ergebnis nachher sehe, da merke ich, okay, ich habe meine Grenze verschoben. Und das ist natürlich, naja, ich sag mal, das wäre ja so ein Sinn von Musiklernen, ne? Die Grenzen nach oben zu verschieben.
Die Grenzen nach oben verschieben, sich öffnen für neue Impulse. Etwas, was man in der Musik machen kann und was man sicherlich auch für viele andere Felder im täglichen Leben gut gebrauchen kann. Jochen Dauphin, ein Mann mit vielen Talenten, der seine Begeisterung für Musik mit jungen Menschen teilt, als Musiker, als Lehrer, Chorleiter und als Koordinator des Netzwerks Musik und Schule. Und ein Mann mit vollem Terminkalender. Vielen Dank, Herr Dauphin, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier im HR2 Doppelkopf mit mir zu sprechen. Gastgeber war Meinolf Bunzmann. Viel Erfolg wünsche ich Ihnen nächste Woche Donnerstag beim jungen Konzert des HR Sinfonieorchesters. Nähere Infos dazu und auch zum Netzwerk Musik und Schule gibt es auf unserer Homepage hr2kultur.de. Über den Organisten Jochen Dauphin haben wir jetzt gar nicht mehr geredet, aber Ihr letzter Musikwunsch ist Orgelmusik.
Richtig, und ich habe da gewählt den Martin Lücker, weil der mich auch sehr geprägt hat. Nicht nur als Orgellehrer, sondern vor allem auch, der ist ein toller Pädagoge, finde ich. Der weiß einfach, wie es geht und der weiß ganz genau, was muss er einem sagen, damit es besser wird. Ne? Und dazu kommt, dass er ganz viel neue Musik gemacht hat und deswegen auch der letzte Wunsch von Violeta Dinescu, Ambo für Orgel aus dem Frankfurter Orgelbuch, was der Martin hier eingespielt hat. Und das ist sicherlich jetzt eine sehr abstrakte Musik und ein weiter Weg von Major Tom bis hierhin, ja.
Vielen Dank.
Danke.